Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt. Mein Name ist Julia Ortner und ich habe heute einen Gast, mit dem ich nach dem Suizid des 11-jährigen Buben in Baden über die Probleme der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge im Land, über die Motivation und Ohnmacht der Helfer und seine Einschätzung der Lage in Österreich 2 Jahre nach der großen Fluchtbewegung sprechen will. Christian Konrad tritt nach Abschluss seines Jus-Studiums in die Raiffeisen Landesbank Niederösterreich Wien ein, steigt zum Generalanwalt, dass ich es rausbekomme, des Verbandes auf. Er ist mächtiger Manager mit besten Politkontakten. Mehr als 2 Jahrzehnte ist auch Niederösterreichs Landesjägermeister und Organisator von Spendenwallfahrten nach Mariazell. Im August 2015 bestellt ihn die Bundesregierung zu ihrem Flüchtlingskoordinator. Diese Aufgabe erfüllte er ein Jahr lang gemeinsam mit Ferry Mayer, dem ehemaligen ÖVP-Politiker und einem langjährigen Weggefährten von Christian Konrad. Konrad engagiert sich weiterhin jetzt auch gerade im sozialen Bereich, beim Verein Österreich Hilfsbereit und wie schon lange davor in seinen Projekten in Rumänien für Straßenkinder oder auch als Unterstützer der Caritas Obdachloseneinrichtung Gruft. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Vielen Dank, Herr Konrad.
Ich freue mich auch.
Super. Wir legen ja am Anfang immer offen in unserem Podcast, woher wir die Gäste kennen. In unserem Fall ist es so, ich habe natürlich immer wieder über Sie und Ihre Arbeit berichtet und Sie dann im Zuge Ihrer Zeit als Flüchtlingskoordinator auch in einer anderen neuen Rolle beobachten können. Im Jänner dieses Jahres hat mich dann Ferry Mayer, mit dem Sie eben lange Zeit im Raiffeisen-Konzern auch zusammengearbeitet haben, wegen eines Buchprojektes über die Zeit der großen Fluchtbewegung 2015 und vor allem auch über die Zeit der Flüchtlingskoordination von Ihnen beiden angesprochen. Und Ferry Mayer und ich haben dann dieses Buch Willkommen in Österreich verfasst. Dafür konnte ich auch mit Ihnen ein sehr langes und, wie ich finde, bis heute sehr aufschlussreiches Gespräch führen, das viel über Österreich erzählt. Also daher war das etwas, was eine neue Rolle auch war, wo ich Sie gesehen habe.
Ein angenehmer Kontakt.
Herr Konrad, was ein bisschen auch die Idee und der Anlass unseres Gespräches heute war, am Sonntag vor knapp 2 Wochen hat ein 11-jähriger Bub aus Afghanistan in Baden Suizid begangen, weil er offensichtlich an seinem Leben verzweifelt ist. Der Bub hat gemeinsam mit 6 Geschwistern, darunter war auch ein Kind, ein 9-jähriges mit Down-Syndrom, dort gelebt in einer Flüchtlingsunterkunft. Er hat sich um Behördengänge anscheinend und vieles mehr für die Familie gekümmert, weil er ausreichend Deutsch konnte, im Unterschied zu seinen anderen Geschwistern. Die Obsorge für diese ganzen Kinder, für die große Kindergruppe, hat der älteste Bruder gehabt, der war 23 oder ist 23, der hat es übertragen bekommen. Er war anscheinend überfordert. Da gab es auch laut Medienberichten von Ö1 bis Falter auch immer wieder Hinweise auf diese Überforderung. Und jetzt hat viele Menschen dieser Suizid sehr fassungslos gemacht, dass so etwas passieren kann. Und auch ich persönlich sage, ich tue mir sehr schwer mit diesem Thema, weil man fühlt sich auch ohnmächtig angesichts der Tatsache, dass ein Kind einfach nicht mehr leben will in diesem Alter. Ich finde aber, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen und zu berichten, um mehr Bewusstsein gerade für die Situation von Kinderflüchtlingen zu schaffen. Sie haben ja sich schon als Flüchtlingskoordinator ganz besonders mit der Situation von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen beschäftigt. Und in diesem Fall von diesem Kind haben Sie schon im September 2016 an die BH Baden geschrieben, die Obsorge für diesen 9-jährigen Buben mit Down-Syndrom in der Familie doch zu übernehmen, weil der 23-jährige Bruder überfordert sei. Als Sie jetzt vor kurzem von dem Suizid erfahren haben, dieses 11-Jährigen, war das auch ein Gefühl von Ohnmacht für Sie?
Ja, natürlich. Schwere Betroffenheit. Erinnern Sie sich an die Vorfälle in Nickelsdorf im August, wo ein LKW gefunden wurde oder ein Kastenwagen gefunden wurde mit vielen Toten? Das war ein Aufschrei durch Österreich. Es ist jetzt ein Toter, ein Bub mit 11. Ich habe Enkel in diesem Alter und weiß aus der eigenen Erinnerung natürlich nicht mehr, aber weiß angesichts der Situation in der Familie wie Elfjährige sind. Und wenn man dann hört, was auf dem Knaben alles gelastet hat und die gesamte Umgebung, dann ist das schon sehr erschütternd. Also da gibt es Fehlentwicklungen. Ich brauche keinen Stein mehr zu werfen. Ich glaube, zwischenzeitlich haben alle gesehen, so geht es nicht. Insgesamt war das Thema der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge immer ein ganz besonderes. Wir haben ja mehrere Tausend in Österreich gehabt, überwiegend Buben, auch einige Mädchen. Und es war sehr schwierig, die unterzubringen, denn Massenquartiere für Kinder sind nicht geeignet. Und individuell sie unterzubringen, war auch nicht ganz einfach, weil die Bereitschaft gefehlt hat, da und dort sie aufzunehmen. Und weil die einschlägigen Einrichtungen nicht geeignet waren. Es kommt dazu, dass Österreich ein hochentwickelter Staat ist, wo die Wohlfahrtseinrichtungen vor allem für Jugendliche sehr, sehr gut organisiert sind. Und daher hat es dann durchaus auch die Ideen gegeben, die Jugendlichen, auch wenn sie noch nicht 18 waren, älter zu erklären, damit sie nicht mehr in diesen Status fallen und daher eine andere Betreuung möglich ist. Denn da gibt es ja nicht nur finanziell einen zusätzlichen Aufwand für die Kinder, für die Jugendlichen, sondern auch personell, organisatorisch etc. Dazu kommt, dass in unserem Lande der jeweilige Bezirkshauptmann, der verantwortlich ist für die Jugendlichen und daher die Bereitschaft der Bezirkshauptleute, 30, 40 Jugendliche aus Afghanistan oder Syrien im Bezirk zu übernehmen und die Verantwortung zu tragen, also enden wollend war. Mhm. Noch dazu, wenn er keine geeignete Möglichkeit weiß, die also individuell zu betreuen. Ich habe auf der anderen Seite aber immer wieder gesagt, die unbegleiteten Minderjährigen sind eine, wenn sie nicht betreut werden, eine tickende Bombe für die Gesellschaft. Wir haben sie erlebt mit den Jugendlichen aus Tschetschenien, die nicht integriert waren, die dann zu IS-Kämpfern geworden sind, wieder zurückkommen mit all den möglichen Ideen. Und das ist eine ganz besondere Verantwortung für unsere Gesellschaft, die ja keine arme Gesellschaft ist. So, es gibt auf der anderen Seite, Gott sei Dank, sehr, sehr viele Familien, Menschen, Individuen die, oder Einzelpersonen, die sich um solche Jugendliche annehmen, einen oder zwei. Da haben wir die Schwierigkeit, dass die Verfahren, die Asylverfahren, manchmal überlang dauern. Und dass es unglaublich schwierig ist, die Leute bei Laune zu halten. Wenn der Jugendliche, der 15-Jährige, den ganzen Tag nichts tun darf, ausgenommen eine Stunde Sprachunterricht, wenn überhaupt das möglich ist, dann ist es ja nicht so, und da erinnere ich mich schon an meine eigene Jugend, für einen 15-Jährigen ist es nicht das höchste der Gefühle, täglich eine Stunde Sprachunterricht zu haben, sondern der hat ganz andere Interessen.
Hat auch andere Interessen natürlich.
Natürlich, ja. Und wenn er nicht beschäftigt wird und angehalten wird und arbeiten kann als Lehrling oder so irgendwie, dann kommt er auf Ideen und er sucht die Freundschaft oder die Bekanntschaft oder die Nähe von Landsleuten. Und was dann passiert, wenn die längere Zeit also ohne Beschäftigung sind, die Aufsicht ab und zu ein bisschen nachlässt, das kann man sich leicht vorstellen.
Dürfte ich Sie nochmal, weil Sie das auch erwähnt hatten, das ist natürlich ein Punkt, der auch in diesem aktuellen Fall, mit dem wir begonnen haben, hineinspielt. Also die Bezirkshauptmannschaft oder Bezirkshauptmann, der die Obsorge quasi sich um das kümmern muss von den Jugendlichen, da gab es ja auch schon in der Vergangenheit Fälle, zum Beispiel auch in Baden einen anderen, ich glaube Anfang des Jahres war das, wo ein junger, ich glaube 18-Jähriger war es, aus Afghanistan zwei krebskranke kleinere Schwestern hatte. Er hat auch die Obsorge bekommen.
Für die haben wir auch gebeten, besondere Obsorge zu machen.
Auch das ein schwieriger Fall.
Was immer dann passiert ist im Einzelnen, ich kann nicht jeden Tag nachfragen.
Ja.
Auch von der Verantwortung und vom Verantwortungsbewusstsein der Menschen aus, die entsprechenden Aufgaben zu erfüllen haben. Aber da,
also das heißt, Sie haben dann nachgefragt in solchen Fällen, wie ja, Sie genannt haben?
Ja, wir haben nachgefragt, aber ich kann ja nicht jeden Tag kontrollieren gehen. Ich sag, es gibt ja auch die entsprechenden Betreuungseinrichtungen der NGOs.
Ja.
Und die Diakonie in dem konkreten Fall hat ja auch mehrfach darauf hingewiesen. Auch die Lehrer haben hingewiesen und gesagt, die Jugendlichen sind die Bezirksanwaltschaft informiert. Die Jugendlichen kommen zwar halbwegs regelmäßig in die Schule, sie sind aber überlastet, unausgeschlafen, sie sind ärztlich nicht betreut. Vermutlich auch mit der Nahrungsversorgung hat das nicht immer ordentlich funktioniert. Also ja, da gibt es Versäumnisse, die sind sehr, sehr bedauerlich. Ich würde nicht sagen, dass es wirklich böser Wille und böse Absicht war, die dazu geführt haben, aber offenbar doch ein hohes Maß an Gedankenlosigkeit und Wegschauen, das zu solchen Situationen führt. Und dann, wenn was wirklich Gravierendes passiert ist, der Aufschrei da. Ich hoffe nur, dass viele daraus lernen.
Dass man aus dem auch was lernt. Sie sprachen schon an etwas, was Sie schon zu Beginn Ihrer Zeit als Flüchtlingskoordinator gesehen haben, auch in Dreiskirchen, wie Sie in Dreiskirchen waren und die Situation in diesem Erstaufnahmelager gesehen haben, wo ja sehr viele, also da kam es ja wirklich zu teilweise Situationen, wo es tausende junge Leute, Unbegleitete, dann dort festgehangen sind.
Es waren einige hundert, das ist auch schon sehr viel.
Ja, aber sind es dann nicht über 1000 geworden?
Ich war dann dort, also das war sehr kurzzeitig.
Ja.
Insgesamt waren das über 1000, aber in Dreiskirchen waren dann ein paar hundert.
Genau.
Überwiegend Burschen. Die Mädchen sind in Wien aufgenommen worden. Und da gab es dann einen Sportraum. Mhm. Und mit Geräten im Winter. Das ist natürlich für ein paar hundert Burschen etwas wenig. Mhm. Noch dazu, wo eine Reihe erwachsener Flüchtlinge auch von den Geräten dort Gebrauch gemacht haben. Und dann war ich in einem Aufenthaltsraum, der nackt war, mit zwei hölzernen Bänken. Das war der Aufenthaltsraum.
Also da gab es nichts.
Wer soll sich denn da, wer soll sich denn da wohlfühlen? Aber das konnten wir sehr, sehr kurzfristig und sehr rasch abstellen. Das war schon im Wesentlichen auch Gedankenlosigkeit, nicht nachzudenken. Es genügt ja, wenn es ein Zimmer gibt, aber wenn das Zimmer überhaupt nicht hergerichtet ist, der kann ja den ganzen Tag nur im Bett liegen und am Gang auf und ab gehen und wie gesagt, sich auf die Deutschstunde freuen, das ist zu wenig.
Ist ein bisschen wenig für einen ganzen Tag. Ja, gerade wie Sie sagen, so in diesem Alter nicht, auch also Menschen, die interessiert sind und neugierig sind.
Natürlich, ja.
Es gibt natürlich auch dieses ambivalente Bild. Kilian Kleinschmidt, den Sie auch gut kennen und mit dem Sie gearbeitet haben, der internationale Fluchtexperte, sagt natürlich, wir haben ja auch die Situation bei den unbegleiteten Minderjährigen, dass es natürlich darunter logischerweise auch Menschen gibt, die eben nicht mehr minderjährig sind. Also es gibt natürlich auch welche, die sagen, ich bin unter 18, weil damit sozusagen die Chance auf Asyl sich verbessern könnte. Nicht?
Ja.
Und das ist natürlich auch ein Thema, das man dann hat, gerade in diesen Erstaufnahmezentren, um dann festzustellen, dieser lange Prozess, oder wer ist wirklich unter 18?
Da gibt es die Altersfeststellungen medizinisch, da gab es auch einen Engpass natürlich, aufgrund des großen Anfalls von Fällen.
Ja.
Aber die sind sukzessive aufgearbeitet worden. Und also es ist natürlich auch schwierig bei Afghanen, also allein vom Augenschein, das Alter zu bestimmen. Da gibt es natürlich Grenzwerte. Aber es gibt, wie gesagt, gesicherte medizinische Untersuchungen. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis das aufgearbeitet wurde. Weil man die Kapazitäten nicht so ohne weiteres aufstocken konnte, im Wissen, dass das in zwei Monaten alles nicht mehr gebraucht wird. Also da gab es dann Verschickungen in andere Bundesländer, um das festzustellen.
An gewisse Stellen, gell?
Ja.
Also wo das
da
gemacht wird.
Einen unnötigen Reiseverkehr, aber soll sein. Missbrauch gibt es überall, auch in einer Situation, wo sehr viele Flüchtlinge kommen. Aber dieser Missbrauch soll nicht dazu führen, dass man mutlos wird und das, was sinnvollerweise getan werden soll und muss, nicht tut.
Sie sprachen auch schon an die Gefahr, die Sie ja sozusagen auch von Anfang an verortet haben, dass wenn man junge Menschen ohne Perspektive, ohne Hoffnung, ohne Möglichkeiten der Betätigung lässt, in Situationen, wo sehr viele gemeinsam sind, die Sorge, dass da eben gewisse extreme politische Ideen, also eben dschihadistische Ideen sich entwickeln können. Ja. Nicht? Es kann aber auch sein, natürlich die Gefahr, dass jetzt jemand in dieser Situation in Richtung Beschaffungskriminalität geht. Also ich habe zum Beispiel, wenn man mit Caritas-Leuten spricht, zum Beispiel in Neudörfel, wo es ja schon lange dieses auch Haus für Jugendliche gibt, das sehr gut funktioniert, auch in der Ortschaft sehr gut angenommen wird, auch von dem Bürgermeister, der dort ist, der Herr Posch, sozusagen eine Vorbildgemeinde ist. Eine Vorzeigegemeinde ist. Ja. Aber dennoch, wenn man dann dort spricht, ist es schon so, was vielen natürlich nicht bewusst ist, diese Jugendlichen und jungen Männer haben halt oft auch den großen Druck, sie kommen, sie haben dann zu Hause eine Familie, die sie bittet, ihnen Geld zu schicken, auf sie zu schauen, sie nachzuholen. Das heißt, dieser Druck für diese ganz Jungen ist wahnsinnig groß. Ja. Und der eine oder andere kann natürlich durch die Situation dann abgleiten in eine Form von Beschaffungskriminalität. Und, oder?
Also der Druck
und was
der
kann
Familie,
man da eigentlich tun dagegen,
Ihrer Meinung
nach? Der
Druck der Familie ist ein Punkt, der eine Rolle spielt. Der zweite Punkt ist, jetzt kommen die aus einer ländlichen Gegend in Afghanistan und sehen in Österreich, wie die Gesellschaft entwickelt ist, was es alles für Dinge gibt im Leben, die sie nicht kannten, die sie nicht haben, die sie vielleicht auch gerne hätten. Und wenn sie keine Möglichkeit haben, auch nur annähernd in die Nähe zu kommen, dann kann es schon passieren, dass sie abgleiten. Es ist ja auch so, dass vor allem also bei afrikanischen Flüchtlingen das Thema, aber auch bei afghanischen, das Thema Rauschgift eine gewisse Rolle gespielt hat. Und das ist eine besonders schwierige Situation. Daher galt es immer, dort gleich den Anfängen zu wehren. Denn die Versuchungen waren natürlich da. Und ich habe mich viel auch mit der Polizei unterhalten, die sehr sorgsam damit umgegangen ist und versucht hat, die Dinge im Keim zu ersticken. Ja, das sind Jugendliche, so wie bei uns auch. Mhm. Nur bei uns sollte es schon so sein, dass der Jugendliche am Abend in die Familie zurückkehrt und irgendjemand da ist, der ihm sagt, mach das nicht oder was machst du überhaupt? Denn diese Frage hat er ja nicht, er ist sich selber überlassen. Niemand zieht ihn zur Rechenschaft oder fragt, was er tut. Den Druck hat er aus verschiedenen Gründen. Und wenn er dann den ganzen Tag mit dem Druck allein ist und nicht abgelenkt wird durch Arbeit oder Schule oder, naja, dann löst sich da irgendwann einmal ein Ventil. Und daher ist es umso wichtiger, für diese Jugendlichen ein Programm zu machen, sie zu beschäftigen, sie auch zu beaufsichtigen und sie zu begleiten beim Erwachsenwerden.
Und eben möglichst von Beginn an, nicht? Ja. Wenn sie kommen und in einer Erstaufnahmesituation sind. Ein Thema, das Sie ja auch festgestellt haben in der Arbeit als Flüchtlingskoordinator, das vielleicht jetzt auch da reinspielen könnte oder was immer wieder reinspielt, ist natürlich auch der Umgang, wenn man so will, der Beamtenschaft oder der Behörden mit diesen neuen Situationen. Ja. Da gibt es ja neue Herausforderungen, die natürlich auch für manche Beamten dann in der Situation vielleicht überfordernd sind oder Ängste auslösen. Sogar, ja. Das haben Sie ja öfter festgestellt. Ja. Also Sie haben das, glaube ich, dann auch so genannt, dass es schwer ist für Leute, die das eine andere Tradition haben oder anders gewohnt sind, in außergewöhnlichen Situationen außergewöhnlich zu handeln. Denken Sie, dass das auch zum Beispiel diese, wenn man so will, Unbeweglichkeit des Apparats, des Beamtenapparats, eine Rolle spielt in Fällen wie jenem des 11-jährigen Buben, dass es da in den Behörden also, so eine Starrheit gibt?
Ja, auch Beamte sind Menschen. Machen Fehler, haben ein Maß an Bequemlichkeit wie jeder Mensch, der eine mehr, der andere weniger. Aber ich will im Falle dieses 11-Jährigen jetzt nicht weiter Salz in die Wunden streuen. Ich gehe davon aus, dass die Verantwortlichen sich das schon zu Herzen nehmen. Und wie gesagt, alle anderen ein Beispiel daran nehmen. Ich habe gelesen, dass Niederösterreich, die Landesregierung jetzt eine Umfrage gestartet hat, wie die Obsorgesituation in allen Bezirken aussieht. Sie wollen jetzt wissen, wie sieht denn das
genau,
aus,
wie
viele
das?
Haben wir denn da, wie sind die denn untergebracht und. Also die Integration ist an sich kein ganz einfaches Thema, wie wir ja wissen. Und bei Jugendlichen ist es eine ganz besondere Herausforderung.
Die Asylkoordination Österreich sieht ja ein Grundproblem gerade bei den jungen Menschen, bei den Kinderflüchtlingen, auch darin, dass sie sagen, die Kinderflüchtlinge werden quasi teilweise wie halbe Kinder behandelt. Also es werden teilweise Ressourcen, was Ausbildung angeht, in diesem Bereich, gerade der Bildung, wird weniger in sie investiert als in österreichische Kinder. Wie kann man dieses Denken verändern, dass diese jungen Menschen sozusagen halbe Kinder sind aus ihrer
Also
Perspektive?
Generell muss ich sagen, es hat sich die öffentliche Meinung und das mehrheitliche Bewusstsein doch stark verändert, und zwar zu Lasten oder zum Nachteil der Flüchtlinge. Anfänglich war dieses Land offener. Angesichts der großen Zahl war das schwieriger, wobei die große Zahl ja vor allem eine mediale Entwicklung war. Denn der einzelne Bürger hat die große Zahl so nicht gespürt. Wenn tausende Menschen am Tag über die Grenze gekommen sind, dann haben das zwar alle in Österreich gelesen, aber gesehen haben das diejenigen, die in Nickelsdorf waren oder an der Strecke Richtung Deutschland. Alle anderen haben das so ja nicht mitbekommen. Dennoch ist das Bewusstsein bei einer Vielzahl der Menschen offenbar ein anderes geworden. Und wir haben es ja gesehen bei der Frage der Bürgermeisterkonferenzen. Ein Drittel der Gemeinden hatten anfangs, also im Herbst 2015, Flüchtlinge aufgenommen. Durch mehrere Informationsveranstaltungen und durch Kontakte untereinander ist es dann passiert, dass zwei Drittel der Gemeinden oder mehr sogar Flüchtlinge aufgenommen haben. Also, und es hat sich gezeigt, dass überall dort, wo der direkte Kontakt da ist, die Probleme ganz anders gesehen werden, beziehungsweise nicht als solche angesehen werden, wie sie von denen, die nur darüber reden, aber keine unmittelbaren Erfahrungen haben, das sehen. Das öffentliche Bewusstsein, das sich auch natürlich auf die Sachbearbeiter in den einzelnen Dienststellen, die damit befasst sind, niederschlägt, wobei die besonders betroffen waren, das muss man schon sagen. Wenn ein Beamter im Asylbereich, der täglich eine Flut von heute auf morgen, eine Flut von Anträgen hat und sich nicht hinaussieht die nächsten Wochen und Monate und ständig im Rückstand ist, ohne eigenes Verschulden, dass der einmal verzweifelt ist, das ist ohne weiteres nachvollziehbar. Aber dem muss man auch entsprechende Unterstützung und Sukkurs geben, damit er nicht müde wird. Und ich habe gesagt, wir sollten, und einiges ist ja geschehen, auch die Kapazitäten ordentlich erweitern. So wie das übrigens andere Länder auch gemacht haben. Deutschland hat viel mehr Kapazitäten geschaffen, auch kurzfristig. Der Arbeitsmarkt gibt das ja her. Wobei Beamte nicht ohne weiteres austauschbar sind. Also der vordergründige Ratschlag, den ich von einem Regierungsmitglied, das zwischenzeitlich der Regierung nicht mehr angehört, gehört habe, ihr habt eh so viele Beamte bei der Post oder beim Bundesheer, nehmt doch die fürs Asylwesen. Der zeigt von einem großen Maß an Unbefangenheit, um das einmal vorsichtig zu sagen.
Diplomatisch.
Denn Asylbescheide sind ja Rechtsakte, die in einer Rechtsordnung ja auch allenfalls angefochten werden können. Daher sind ablehnende Bescheide umso heikler und schwieriger und dauern länger. Daher haben wir nach wie vor einen beachtlichen Rückstand an Asylverfahren, also etwa 37.000, glaube ich, offene Anträge, die sukzessive halt abgearbeitet werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Integration, Rechtssicherheit zu haben, ja, ich darf bleiben oder nein, ich kann nicht.
mal diese Basis zu haben.
Umso mehr auch für die Jugendlichen und die, die sie betreuen. Ich habe viele Fälle von Bekannten und Freunden, die einen Jugendlichen aufgenommen haben, diesen betreuen, den wirklich also auch führen, die Sprache gelernt haben, in die Schule geschickt haben, dafür gesorgt haben, dass der in der Früh rechtzeitig aufsteht, gewaschen und ordentlich angezogen in die Schule geht und wenn er nach Hause kommt, betreut wird. Und wenn dann Wochen und Monate lang, ein halbes, ein Jahr lang, keine Reaktion der Behörde erfolgt, dann schlägt sich das aufs Gemüt nicht nur des Jugendlichen, sondern auch seiner zwischenzeitigen Zieheltern.
Und eben, und macht das Ganze, die Integrationsprozess und die Motivation nicht unbedingt leichter. Das eine ist ja die rechtliche Grundlage, auch von der wir jetzt gesprochen haben. Das andere ist aber, dass man, Sie haben das auch gesagt, es hat sich die Einstellung in Österreich sehr stark teilweise geändert in Bezug auf Asylwerber. Das haben wir gemerkt, diese anfängliche Willkommenskultur, wie wir es genannt haben, die dann mittlerweile ein Begriff wurde, der eigentlich nicht mehr positiv besetzt war, sondern negativ besetzt war.
Früh Teufel,
wie kann man nur, also eher desavouiert wurde. Und wir haben aber jetzt auch... Wenn man es politisch anschaut, muss man den Eindruck haben, dass wenn es geht jetzt um Menschen, die dann da sind im Land, also asylberechtigt sind, dass es da jetzt vor allem ganz groß das Thema und die Sorge gibt. Also das war jetzt unter der rot-schwarzen Regierung auch schon so. Die Frage ist eben unter der wahrscheinlich künftigen schwarz-türkis-blauen Regierung, könnte sich das fortsetzen, wobei ich tue mir noch immer schwer mit Schwarz und Türkis. Also ich habe mich noch nicht umgewöhnt an dieses Politik-Marketing. Sagen Sie noch Schwarz oder Türkis eigentlich?
Also die Farbe, das ist, ja.
Oder sagen Sie...
Ich bin ein bisschen farbenblind.
Sie sind da farbenblind. Also ich finde das schwierig, sagen wir mal so Schwarz, Türkis, Blau. Das momentan ist doch ganz stark das Thema Kürzung, Mindestsicherung, also eher in diesem Bereich bei Menschen, bei Asylberechtigten. Ist das jetzt, sieht man da, dass die Politik eigentlich, was Integration angeht, jetzt eher daran interessiert ist, an Kosten zu sparen, ist
also
momentan
Wahrheit,
doch der Eindruck.
Wobei das höchst fragwürdig ist in den wirklichen Auswirkungen. Aber es ist schon so, dass der Ton auch die Musik macht, nicht nur die Sachentscheidungen. Und wenn ich die Rede höre von den illegalen Flüchtlingen, dann greife ich mir an den Kopf, wie soll denn ein Kriegsflüchtling legal flüchten? Soll der zuerst, wenn das Haus zerbombt ist, zur Botschaft pilgern und ansuchen um ein Visum oder wie? Oder was? Und wie war denn das mit den ungarischen Flüchtlingen, mit den bosnischen Flüchtlingen? Die waren ja auch alle illegal, oder? Haben die vorher ein Ausreisevisum gehabt? Nein, natürlich nicht. Und die Frage der Belastung der Budgets, dass die Flüchtlinge schuld sind an unserem Defizit, ist eine, die ernsthaft ja nicht gestellt werden kann und beantwortet. Und natürlich kostet das Geld. Und wir haben einen sehr, sehr hochentwickelten Sozialstaat. Und wenn Sie sich anschauen, was davon die Grundversorgung, die Mindestsicherung ausmacht, dann sind das immer noch, wenn nicht Promille, so doch Prozentsätze im einstelligen Bereich. Jawohl, das ist auch Geld, gar keine Frage. Aber wir haben im Laufe der letzten 20, 25 Jahre dieses Sozialsystem sehr ordentlich ausgeweitet, dotiert. Jetzt ist es da. Und jetzt müssen wir damit halt umgehen. Ich halte nichts davon, jetzt einseitig zu sagen, die Flüchtlinge sind schuld, sondern wir sollten darüber reden, wie wir die Zahlungen an Bedürftige vernünftig steuern. Und ja, die Frage Sachleistungen hat durchaus ihre Berechtigung. Es macht ja keinen Sinn, Geld zu schicken, das dann ins Ausland geht, sondern geholfen ist ihnen mit Sachleistungen für den Aufenthalt hier, ernsthaft. Punkt 1, Punkt 2, man sollte, glaube ich, viel mehr auf jene Menschen auch hören, die Flüchtlinge nach wie vor aktiv betreuen. Denn zum Unterschied von der weit verbreiteten öffentlichen Stimmung, die negativ ist, gibt es mehrere zigtausende, wenn nicht hunderttausende Österreicher, die nach wie vor, als eine Art Parallelgesellschaft, die nach wie vor täglich sich mit den Flüchtlingen, ob asylberechtigt oder noch im Status der Asylwerber, beschäftigen und diese betreuen und die befassen. Die werden viel zu wenig gehört, die werden auch nicht beachtet. Die leisten viel gute Arbeit und einen Dienst an dieser Gesellschaft, nicht nur an den Menschen, sondern an der Gesellschaft. Und daher finde ich es an der Zeit, und wir sind dabei zu überlegen, wie wir da ein bisschen mithelfen können durch Vernetzung dieser privaten Initiativen, den Leuten nicht nur Mut zu machen, sondern auch Erfahrungen auszutauschen und damit effizienter und besser in ihrer Aufgabenstellung zu werden. Ich bin nicht sehr glücklich über das, wie die Debatten laufen, dass alles, sie müssen 5 Jahre da sein, Sozialleistungen zu kriegen, wobei keiner weiß, was das im Detail heißt. Manchmal sind ja die Worthülsen gefährlicher als der tatsächliche Inhalt. Und ich hoffe sehr, dass diese Bundesregierung, die ja nicht nur von Fremdenfeindlichkeit bestimmt ist, sondern die ja auch dominiert wird von einer christlich-sozialen Partei, dass diese Bundesregierung einen Weg findet, der die Menschen in diesem Lande, alle, die da sind, würdig behandelt.
Es ist ja bei der Mindestsicherung auch so, dass man natürlich sagen muss, natürlich gibt es viele Asylberechtigte, die eine Zeit lang oder auch länger mit dieser Leistung leben, bevor sie in den Arbeitsmarkt hineinkommen. Es wird natürlich auch Menschen geben, Fälle geben, für die das wahrscheinlich sehr schwer wird, das muss man auch realistisch sagen, oder sehr lange dauert. Insofern ist natürlich diese Debatte jetzt mal grundsätzlich verständlich, auch wie kann man das verbessern. Auch die bundeseinheitliche Lösung einer Mindestsicherung ist ja an sich keine schlechte Idee, hätte es wahrscheinlich von Anfang an sein sollen. Ja. Die Frage ist allerdings, die Debatte läuft ja, wie Sie selber sagen, derzeit eher in die Richtung der Kürzungsidee, und es gibt ja Beispiele schon Oberösterreich und Niederösterreich, wofür Menschen für Asylberechtigte quasi auf 500 irgendwas Euro gekürzt wird. Und diese Idee, muss ich sagen, da fragt man sich jetzt aus der Praxis schon, die Leute, wenn sie von 500 Euro Mindestsicherung leben sollen, also die normale Mindestsicherung liegt jetzt etwa, glaube ich, bei 840 in etwa für eine Einzelperson, kann man in Österreich oder in einer Stadt wie Wien von 500 Euro menschenwürdig leben?
Ich gehe davon aus, dass Leute, die das diskutieren, ja nicht in der Pendeluhr schlafen, sondern dass die im Leben stehen und wissen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Aber wenn noch einmal, wenn das wird ja aus budgetären Gründen diskutiert. Und wenn ich mir anschaue, wir haben in der Grundversorgung, wenn ich das richtig weiß, in der Grundversorgung immer noch etwa 70.000 Menschen. Wir haben in diesem Lande, glaube ich, 400.000 Arbeitslose. Hallo? Also die Relation Flüchtlinge, nämlich von den 70.000 in der Grundversorgung, sind auch nicht alle Flüchtlinge. Die Relationen stimmen so nicht, offenbar, von der Bedeutung her, nur auf die einen zu zeigen und die große andere Menge links liegen zu lassen. Das ist ja nicht okay. Und wenn man je weniger oder je kürzer man die Menschen hält, umso schwieriger wird es, ein Leben zu gestalten. Und dann müssen sie in die Kriminalität gehen. Sie haben beim Eingang gesagt, ich engagiere mich seit vielen Jahren auch in der Gruft. Ich war am Dienstag wieder mit meiner Gruppe kochen. Mhm. Wir haben Dienstagabend, 230 Essen ausgegeben.
Also da gibt es ja sozusagen eine Möglichkeit, dass man dort einen Kochdienst hat und dort quasi für die Menschen kocht.
Freiwillige Gruppen kochen dann immer für die Klienten der Gruft. Und wir haben am Dienstag 220 Essen ausgegeben. Das ist zwischenzeitlich ziemlicher Standard. Vor mehreren Jahren waren das noch um 100 weniger, oder die Hälfte. Und ich sage Ihnen, da sind keine oder fast keine oder keine Syrer, Afghanen, Senegalesen oder sowas dabei gewesen. Das sind die normalen Klienten der Gruft, die alle einen österreichischen Hintergrund haben, einen Migrationshintergrund, ja, aber die seit langem hier leben und die aus verschiedenen Umständen in diese Situation abgedriftet sind. Also es gibt schon auch Not in dem Land, und eigentlich sollten wir dafür sorgen, dass die Not eher kleiner wird und nicht sie vergrößern mutwillig.
Diese Fragen, wer etwas bekommen soll vom Sozialstaat, werden ja sehr gerne oft auch verhandelt unter dem Thema Gerechtigkeit. Ist überhaupt eine große Frage, das kennen wir ja mit der Gerechtigkeit. Die SPÖ hat ja schon sehr lange immer die Gerechtigkeit propagiert in ihren Wahlkämpfen. Aber Gerechtigkeit war tatsächlich, wenn man sich anschaut, die Wahlmotive nach dieser Nationalratswahl, war das Thema mehr Gerechtigkeit doch für viele Wähler und Wählerinnen durchaus ein Motiv, das sie interessiert hat. Und da werden eben gerade Sozialleistungen für Menschen, die noch nicht lange im Land sind, wo man sagt, die haben noch nicht in unser System eingezahlt, wird dann gerne gegengerechnet politisch mit jemandem, also weiß ein Pensionist, Pensionistin mit Ausgleichszulage, wo man halt sagt, na, die haben nur so wenig, obwohl sie ihr Leben lang gearbeitet haben in Österreich und gelebt haben, und dann kommen hier fremde Menschen. Also das, und diese Argumentation kennen Sie. Wie würden Sie da erklären, was Gerechtigkeit ist, wenn viele Menschen offensichtlich doch den Eindruck haben, das ist nicht gerecht?
Ja, also das Thema ist ja auch nicht neu. Das Thema hat sich ja sehr bald gestellt. Ich erinnere mich, ich hatte im September, Oktober 15 einen Anruf eines Waldviertler Tischlergesellen, der gesagt hat, ich bin Tischlergeselle, bin 40 Jahre alt, habe zwei Kinder und ich arbeite seit vielen Jahren in einer kleinen Firma, mittleren Firma, und ich verdiene weniger als eine Flüchtlingsfamilie, die seit ein paar Tagen da ist. Der hat vier Kinder und kriegt mit Hilfe der Kinderbeihilfe mehr. Ich sage, ja, das ist richtig, da ist was nicht in Ordnung, einverstanden. Da muss man vermutlich auf beiden Seiten an der Schraube drehen. Aber noch einmal, wie es Ihnen gesagt, unser Sozialstaat ist in den letzten 25 Jahren sehr, sehr stark ausgebaut worden. Diese syrische Familie ist nicht zu uns gekommen, weil die Kinder so eine hohe Kinderbeihilfe kriegen, sondern die sind vor Not und Terror geflohen und sind jetzt da. Und wir haben da schon das Prinzip der Gleichbehandlung der Menschen. Daher haben sie diesen Vorteil. Das ist auf Dauer nicht in Ordnung, einverstanden. Daher muss man auf beiden Seiten schauen, wie wir da aus diesem Dilemma herauskommen. Auf der anderen Seite, wir sind ein wohlhabendes Land. Wirtschaft funktioniert neuerdings wieder sehr gut, weil die Menschen arbeiten. Nicht? Leisten. Und daher, wenn wir in einer friedlichen Gesellschaft bleiben wollen, dann dürfen die Unterschiede nicht allzu groß sein. Daher, wir müssen mehr für Ausgleich schaffen unter dem Schlagwort meinetwegen Gerechtigkeit. Ja.
Es ist ja auch eher das Problem, finde ich, dass man manchmal der Diskurs dann geführt wird, wie Sie es jetzt auch sagten, zwischen Menschen eigentlich, die nicht viel haben, und anderen, die nicht viel haben, und dass da sozusagen Gruppen gegeneinander ausgespielt werden, was das Problem natürlich auch nicht löst. Ne?
Ja, das stimmt. Ja. Also wir haben zweifelsohne ein soziales Gefälle, das schon einmal ausgeglichener war. In Österreich, da hatten im Schnitt alle weniger. Jetzt haben einige viel mehr. Und andere doch wenig. Das ist ein gewisser Sprengstoff. Und so gesehen sind wir gut beraten, die politischen Linien so zu legen, damit es mehr Ausgleich gibt. Einverstanden. Aber noch einmal, nur zu sagen, die Flüchtlinge sind daran schuld, dass unser Staatshaushalt negativ ist, ist das ganz einfach nicht wahr.
Wenn wir jetzt sprechen von den Flüchtlingen und das Bild, das viele Menschen jetzt in der Öffentlichkeit haben, wie sich das verändert hat, wie Sie auch sagten, ist das so, wenn wir in Medien schauen, Medienberichterstattung spielt sich ganz stark ab, entweder über Themen wie dieses, was wir jetzt besprochen haben, Kosten für den Sozialstaat, was machen wir mit der Mindestsicherung, oder es spielt sich ab über Fälle von Kriminalität, also wenn es irgendeinen Kriminalfall gibt, wo ein Asylwerber, meistens junge Männer leider, verwickelt ist oder sozusagen der mutmaßliche Täter ist. Jetzt haben wir ich finde es dennoch jetzt ein Unterschied, und da würde mich interessieren, ob Sie glauben, dass das auch was macht im Medienverhalten. Diese Geschichte mit dem 11-jährigen Buben, dieser Suizid, war mein Eindruck in der Berichterstattung zumindest bisher größtenteils es gibt immer Ausnahmen, aber größtenteils war der Ton doch ein anderer. Also es war zurückhaltender in der Art und Weise, über weite Teile, wie geschrieben wurde, über diese Geschichte, und es war respektvoller. Ja. Was natürlich damit zu tun hat, wenn es ein Kind ist, dass das auch vielleicht Menschen emotional mehr berührt. Aber glauben Sie, dass man auch mit diesen Geschichten, dass es so etwas wie mehr Verständnis für die Situation der Menschen oder gerade der jungen Menschen da auch überbleibt? Kann man das medial so sehen?
Ich hoffe das. Alle Hypes sind nicht gut. Die kommen und verschwinden dann ebenso rasch wieder. Ich fand auch, dass die Berichterstattung in dem Fall durchaus respektvoller war und dass es ja auch keinen Sinn macht, jetzt groß mit Steinen zu werfen, sondern Fakten zu berichten und zu sagen, schaut her, so ist es, das muss ja nicht sein. Da kann man ja sehr einfach etwas dagegen unternehmen. Aber die Medien, war immer ein Thema, spielen in der Flüchtlingsfrage eine große Rolle. Und ich habe versucht, darauf hinzuwirken, dass es mehr Fakten und Informationen gibt und nicht jede Hysterie hochgespielt wird. Da gab es ja auch genug von Übergriffen in öffentlichen Bädern und ähnliche Dinge mehr, die sich dann als ganz einfach unrichtig herausgestellt haben.
Also wo zuerst
und
groß berichtet wurde.
Hysterisch waren oder wo jemand aufmerksam erregen wollte und. Ja, Kriminalität gibt es auch, gar keine Frage. Dazu kommt, dass das Menschen sind, die entwurzelt sind. Und für das natürlich noch viel schwieriger ist, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Aber Kriminalität gibt es auch im Inland. Und wir wissen ja bedauerlicherweise, die meiste Gewalt gibt es in den Familien, in den Haushalten. Auch bei uns, leider. Und daher sind wir vorsichtig zu sagen, das sind alles gewalttätige Verbrecher.
Wenn Sie wieder mal so eine Geschichte, die wir alle kennen, von einem kriminellen Asylwerber in irgendeinem Medium lesen, teilweise wird dann über Tage, gerade in großen Blättern, das durchdekliniert, die Geschichte, denken Sie sich dann manchmal, wofür tue ich mir eigentlich das alles an? Also wir können diese Ressentiments, die es gibt, gegen Flüchtlinge nicht überwinden.
Nein, also mutlos werde ich da überhaupt nicht, im Gegenteil.
Okay.
Jeden Tag kann jemand klüger werden und mein Prinzip war immer, dass ich stehe für eine Haltung, vertrete diese auch und bin auch bereit, die kontroversiell zu diskutieren, in der Hoffnung, dass das Beispiel bzw. die Argumente siegen, die weiß ich, oder glaube ich immer auf meiner Seite zu haben. Also Mutlosigkeit ist etwas, was ich nicht kenne, Gott sei Dank. Und im Übrigen, die Medien werden auch von Menschen gemacht. Und auch die Medienmenschen können jeden Tag glücklicher werden. Ich habe im Laufe meines Lebens viel Kontakt mit Journalistinnen und Journalisten gehabt. Und respektiere, da gibt es auch Neigungen und da gibt es auch Notwendigkeiten und Ähnliches mehr. Aber vom Prinzip her bin ich mit der Mehrzahl der Medien in diesem Lande sehr einverstanden, sehr zufrieden. Wenn ich mir andere Länder anschaue, finde ich das noch viel schlimmer. Es gibt auch hier Hetze, gar keine Frage, aber die, glaube ich, spielt längst nicht mehr die große Rolle, wie sich das die Hetzer wünschen würden.
Und, Sie meinen, der Einfluss auf die Leser und Leserinnen so oder Konsumenten ist nicht mehr so groß,
wie einmal war. Und sind, glaube ich, auch die Mehrzahl. Mhm.
Grundsätzlich, was bleibt jetzt von dieser intensiven Zeit der Flüchtlingskoordination, wo Sie diese Funktion offiziell hatten? Was bleibt von dieser Aufgabe jetzt in Ihrem Leben noch?
Naja, also erstens einmal habe ich viel gelernt, aber viele Menschen kennengelernt. Bin in meinem Glauben an Österreich und an die Österreicher bestärkt worden. Ich habe sehr viele Menschen erlebt, die ohne großes Hallo bereit sind, anderen zu helfen, zur Seite zu stehen. Ich habe gelernt, dass die Bürgermeister, die Mehrzahl der Bürgermeister in unserem Lande tolle Politiker sind, also von wegen das schlechte Image der Politiker. Aber das lese und höre ich auch, aber ich habe Erfahrungen gemacht, die ganz anders sind. Nicht nur, aber vor allem auch die Bürgermeister, die vieles tun. So gesehen sehe ich dieses Land sehr gut aufgestellt. Bin stolz, ein Teil Österreichs zu sein und werde weiter meinen Beitrag leisten.
Und Sie arbeiten heute sozusagen in diesem Bereich, kann ich mir vorstellen, immer wieder im Hintergrund. Bemühen Sie sich da und dort,
was zu machen. Wenn ich mit meinen Aufgaben Erfolg haben möchte, dann am einfachsten dadurch, dass ich das im Hintergrund tue, ohne Scheinwerfer, ohne Mikrofone, denn das verschreckt meine möglichen Gesprächspartner, wenn sie Sorge haben müssen, der berichtet darüber oder das wird aufgebauscht oder. Es geht ja vor allem darum, eher außergewöhnliche Fragen zu lösen und das ist immer schwierig, nicht? Wenn man etwas macht, was bisher nicht beschehen ist, dann glaubt da jeder andere, das geht so auch. Und da gilt es sehr vorsichtig zu sein, sonst kommt man nicht mehr durch. Und ich möchte ja jene Menschen, die sich an mich wenden und um Hilfe suchen, denen möchte ich ja tatsächlich helfen. Nicht nur reden, sondern auch Fakten setzen.
Also in einer Art Diplomatie unterwegs, halt auf Ihre Art, die halt eine, ja. In ihrer eigenen Ausformung sind sie da weiter unterwegs, ja, im Hintergrund.
Ja, und das können wir uns vorstellen. Und Gott sei Dank manches gelingt.
Wunderbar. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr
Konrad. Ich bedanke mich auch sehr. Der Tag ist zwar immer noch nicht schöner, es ist grau und nebelig, aber wir blicken hoffnungsvoll in die Zukunft.
Ein schönes Schlusswort. Dankeschön.
Danke.